Beim Lesen der frühen Kapitel der Heiligen Schrift fällt eine überraschende Wendung auf. Zwischen dem ursprünglichen Schöpfungsakt und dem Zustand wüst und leer steht ein einschneidendes Ereignis. Die Textstruktur und alte Ausleger weisen darauf hin, dass vor der Adamwelt eine Rebellion im himmlischen Bereich stattfand. Diese Situation fordert eine nüchterne Betrachtung, nicht aus Neugier, sondern um zu verstehen, wie Gottes Gericht, die Zerbrochenheit der Schöpfung und die weitere Heilsgeschichte miteinander verbunden sind. Satan als ursprünglich hoher Engel. Die biblischen Bilder zeichnen kein trivialiertes Dämonenbild, sondern die Spur eines einst erhabenen Wesens. In der prophetischen Klage über den König von Tyrus wird die Gestalt beschrieben als etwas Vollendetes an Weisheit und Schönheit. In dieser Sprache spiegelt sich die Würde, die Satan ursprünglich innehatte. Dort heißt es, du warst das vollendete Siegel, voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Dieses Wort lässt erkennen, dass sein Zustand vor dem Fall nicht mit niederer Bosheit zu erklären ist, sondern mit einer hohen, beinahe priesterlichen Stellung, die eng an die himmlische Ordnung gebunden war. Satan war der gesalbte Cherub, der bedeckt. Wahrscheinlich bedeutet das, dass er die Lade Gottes im Himmel bedeckte. Und ich habe dich so gesetzt. Das hat Gott getan, er salbte und setzte den Erzengel dazu ein, seine Lade zu bedecken. Wenn wir die Funktion dieser Stellung genauer betrachten, wird das Bild verständlicher. Cherubim sind Figur und Funktion zugleich, sie bedecken und bewahren das Heilige. Über die Gestaltung der Bundeslade heißt es, und die Cherubim sollen die Flügel nach oben ausbreiten, die Deckplatte mit ihren Flügeln überdeckend. Ein Engel, der als Bedeckender eingesetzt war, stand also nahe beim Zentrum göttlicher Gegenwart. Das macht den Fall nicht nur zu einer Privatkatastrophe eines Wesens, sondern zu einem Bruch, der die Nähe zur göttlichen Heiligkeit selbst berührte und deshalb weitreichende Folgen haben konnte. Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sage ihm, so spricht der Herr, Herr, du warst das vollendete Siegel, voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Und die Cherubim sollen die Flügel nach oben ausbreiten, die Deckplatte mit ihren Flügeln überdeckend, während ihre Gesichter einander zugewandt sind. Der Deckplatte sollen die Gesichter der Cherubim zu sein. Die Erinnerung an die einstige Größe des Gegners fordert dazu heraus, die Wirklichkeit geistlicher Mächte ernst zu nehmen und zugleich die Gnade zu schätzen, die uns von Anfang an nicht in Hochmut fallen ließ. Möge die Erkenntnis von seiner einstigen Stellung uns demütig machen vor dem Mysterium Gottes, nicht aus Furcht, sondern aus dem Vertrauen darauf, dass Gott souverän ist über jene Höhen und Tiefen des Geistesreiches. Ursache und Verlauf des Aufstands. Der Kern des Aufstands liegt in einer inneren Bewegung des Herzens, Stolz, das sich aufrichten aus eigener Mitte und das Verlangen, dem Allerhöchsten gleich zu sein. Prophetische Formulierungen und neutestamentliche Mahnungen deuten auf eine Entwicklung hin, nicht nur auf einen einmaligen Ausbruch. In der Mahnung an die Ältesten heißt es, nicht ein Neubekehrter, damit er nicht, aufgebläht, dem Gericht des Teufels verfalle. Hier zeigt sich, wie gefährlich Selbstüberhebung ist und wie sie zur Übertretung führt. In Jesaja 14, 13-14 lesen wir, dass Satan bei seiner Rebellion fünfmal »Ich will« sagte, »Ich will aufsteigen«. Ich will meinen Thron erhöhen. Ich will auch auf dem Berg sitzen. Ich will über die Höhen der Wolken aufsteigen, ich will wie der Allerhöchste sein. Satan wollte Gott ebenbürtig sein. Aus dem einzelnen Herzvollzug wurde schließlich kollektive Bewegung, Engel folgten dem Führer in der Entscheidung gegen die göttliche Ordnung, und so formierten sich Gegensätze in der Geistwelt. Zur Wachsamkeit heißt es, seid nüchtern, seid wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, jemanden zu verschlingen. Das Bild macht deutlich, dass der Aufstand nicht nur theologische Spekulation, sondern Erfahrung geistlicher Lebenswirklichkeit ist, eine Versuchung zur Selbstvergöttlichung und eine Einladung zur Teilhabe an Rebellion, die in vielen Formen nachwirkt. Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht, aufgebläht, dem Gericht des Teufels verfalle. Seid nüchtern, seid wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, jemanden zu verschlingen. Vor Augen, wie Stolz zerstört, eröffnen sich Wege zu einer christlichen Haltung, die demütig verbleibt und so der Versuchung die Nahrung entzieht. Diese Einsicht ist tröstlich, sie weist nicht nur auf Schuld hin, sondern öffnet Raum für Umkehr, Wachsamkeit und das stille Vertrauen, dass ein demütiges Herz gehalten wird. Gericht, Folgen für Schöpfung und die Rolle der Gemeinde. Die Rebellion berührte nicht nur Engel, sie wirkte erschütternd auf die geordnete Schöpfung. Die Schrift zeichnet eine Welt nach, in der gefallene Mächte aktiv sind, nicht als abstrakte Theorien, sondern als real wirksame Kräfte, die die Menschen beeinflussen und die Schöpfungsordnung stören. Über die damalige Wirklichkeit heißt es, in denen ihr einst gewandelt seid nach dem Zeitalter dieser Welt, nach dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Solche Worte machen deutlich, dass die Rebellion in der Luft liegt und auf die Erde herabwirkt. Satans Rebellion hat ohne Zweifel Himmel und Erde entweiht. Gott tadelte Satan, durch die Menge deiner Sünden, in der Unredlichkeit deines Handels, hast du deine Heiligtümer entweiht. Deshalb hat Gott auch Himmel und Erde gerichtet. Gleichzeitig eröffnet die Schrift Hoffnung für die Gemeinde, Christus hat das Urteil eingeleitet, und das Ende des Bösen ist nicht bloße Fernhoffnung, sondern verknüpft mit der Berufung seines Volkes. Zur endgültigen Herrschaft der Erlösten heißt es, und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben, und die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre und weiter, gesegnet und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teilhat, über diese hat der zweite Tod keine Macht. Diese Verheißung gibt der Gemeinde eine doppelte Verantwortung, im Ringen Widerstand zu leisten und zugleich in der Gewissheit der zukünftig vollendeten Herrschaft zu leben. In denen ihr einst gewandelt seid nach dem Zeitalter dieser Welt, nach dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben, und die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die Tatsache, dass die Rebellion die Welt beschädigt hat, macht die Gegenwart zu einem ernsten Wirkungsfeld, die Zusage aber, mit Christus zu herrschen, schenkt uns Hoffnung und Ziel. In diesem Zwischenraum von Gericht und Verheißung kann die Gemeinde trostreich bestehen, nicht als machtloses Opfer, sondern als Gemeinschaft, die in der Gewissheit der Wiederherstellung und der endlichen Überwindung des Bösen lebt. Möge diese Perspektive stärken und zugleich demütig halten, sie ruft zur Standhaftigkeit, schenkt aber vor allem Vertrauen in Gottes souveräne Heilshand. Herr Jesus, du hast den Sturz des Bösen durch dein Opfer schon zugrunde gelegt, schenke uns Demut, Vertrauen auf dein vollbrachtes Werk und die Kraft, in deinem Namen standzuhalten, bis deine Vollendung kommt. Amen.